Herr Stocker, Sie sind künstlerischer Leiter der Ars Electronica in Linz, dem europaweit wichtigsten Festival für digitale Kunst und Kultur, zu dem jedes Jahr Tausende von Künstlern und Internetaktivisten aus der ganzen Welt anreisen, um ihre teilweise sehr eigenwilligen Zukunftsträume zu präsentieren. Für Sie als Leiter dieses Festivals sind konstruktive Tagträume also ein ganz vertrautes Terrain und deshalb für Sie auch gleich zu Anfang die schwierigste Frage. Wenn Sie heute an Ihren Nachbarn Deutschland denken, was ist da Ihr kühnster, Ihr optimistischer Traum für Deutschlands Zukunft?
Ich denke, das, was Deutschland für ganz Europa exemplarisch erreichen sollte und könnte als Traum, ist eine Lösung des größten Problems, das wir in Europa haben, nämlich der Integration von Nord und Süd. Wie können wir die unbedingt notwendige und ja längst stattfindende, immer stärker werdende Durchmischung unserer Kulturen in einer Weise lösen, die nicht Assimilation, sondern Integration bedeutet. Und im Wesentlichen geht es hier darum, ganz, ganz starke ideologische Barrieren und Mauern, die in unserer Gesellschaft, in unseren Kulturen, in unserer Politik und in unseren Köpfen ganz, ganz stark errichtet sind und verankert sind, niederzubrechen. Und Deutschland hat es einmal geschafft, gerade in einer Stadt wie Berlin ist das ja exemplarisch, fast als Mythos des 21. Jahrhunderts jetzt auch verankert, diese Stadt, die die Mauer überwunden hat, die die Trennung überwunden hat. Und es ist gleichzeitig die Stadt, die ganz stark geprägt ist von diesem multikulturellen Mix, von seinen Möglichkeiten, die daraus erwachsen, aber auch von seinen Gefahren, die daraus erwachsen. Und hier es zu schaffen, mit dem ganzen extrem stark ja auch ausgeprägten moralischen Bewusstsein, das Deutschland auch aus seiner Vergangenheit mitgenommen hat und über die letzten 50 Jahre weiterentwickelt und hochgehalten hat. Hier diese Integration zu schaffen, das wäre etwas, wo eine Führungsrolle für Europa und wahrscheinlich international auf Deutschland zukommen könnte.
Viele Ihrer Festivalbesucher träumen ja einen Traum, der sich gerade um die ganze Welt ausbreitet, nämlich den Traum der sogenannten Open-Source-Bewegung, also den Traum von gemeinsam entwickelter und oft kostenlos erhältlicher Software wie etwa Linux oder den Traum von kollektiv betreuten und kostenlosen Wissensdatenbanken wie der Wikipedia. Warum übt dieser Traum, dieser Open-Source-Traum, auf immer mehr Menschen in der Welt eine derart starke Anziehungskraft aus?
Es ist ja sehr bezeichnend, dass jedes Mal mit dem Aufkommen von neuen Technologien auch sehr starke Visionen rund um eine gesellschaftliche Befreiung, gesellschaftliche Emanzipation zusammenhängen. Das Gleiche hat der Telegraph, das Radio, der Film, das Fernsehen und ganz besonders dann natürlich der Computer und das Internet hervorgerufen. Und viele dieser Visionen und Träume sind dann, als hier die Industrie sehr stark dann sich des Internet und dieser Medien bemächtigt hat, diese Träume sind dann verunglimpft worden. Und es war eine Zeit lang durchaus schick herzugehen und zu sagen, naja, das ist ja dann doch nicht so geworden mit der Demokratie im Internet und so weiter. Wenn man sich aber anschaut, wie sich bestimmte Phänomene immer wieder entwickeln, ob das das Blogging ist oder ob das unheimlich innovative, kreative und selbstbestimmte Projekte sind, die zum Beispiel in Entwicklungsländern, in Afrika, im Süden Indiens, in Südostasien mit dem Internet und den neuen Medien umgesetzt werden, dann merkt man jetzt eigentlich erst, so gut 20 Jahre nachdem dieses globale Dorf zum ersten Mal geträumt wurde, dass an dieser traumhaften Dimension des Internet, dass an dieser traumhaften Situation doch einiges wahr ist. Und ich denke, dieses enorme Interesse, das die Open-Source-Bewegung hat, hängt damit zusammen, dass hinter dieser ganzen Frage von Software, Computer und Vernetzung einfach dieser Traum steht, dass es eben wirklich auf einer demokratischen, gleichberechtigten Ebene den Zugang und den Umgang mit dieser wichtigen Ressource Information geben könnte. Und ich glaube, es ist ein zweiter wichtiger Grund hier, dass an diese Open-Source-Bewegung, an den symbolischen Erfolg des Linus Torvald mit seinem Linux-System, dass daran natürlich auch eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Hoffnung geknüpft wird. Nämlich, dass es uns, den Menschen, den Individuen, der Zivilgesellschaft gelingen möge, gegen den enormen Andrang dieser Kontrolltechnologien standzuhalten. Und gerade im Moment, wo wir tagtäglich mit, man muss fast sagen, Horrormeldungen aus dem Bereich neuer Copyright-Gesetze, aus dem Bereich neuer Patentierungen, aus dem Bereich der Überwachung, Surveillance und Kontrolle konfrontiert werden. Da ist natürlich diese Vorstellung, dass es Leute gibt, die einfach dagegen arbeiten, wo Dinge frei zugänglich gemacht werden, wo Dinge verteilt werden, wo man selbst eine Rolle spielen kann. Das ist natürlich wirklich ein sowas ja wie der Leuchtturm oder so, diese letzte Festung, wo man jetzt natürlich sehr viele Hoffnungen darin setzt, dass von diesen Initiativen auch letztlich sowas ausgehen könnte wie die dringend notwendige globale Protest- und Bürgerbewegung, die sich gegen diese Übermacht der Kontrollsysteme zur Wehr setzt.
Als der Deutsche Bundestag sich vor ein paar Jahren entschied, einen Teil seiner Server auf das Open-Source-Betriebssystem Linux umzustellen, hat das ja weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Und viele Softwareentwickler in aller Welt hoffen seither, dass Deutschland, Sie haben ja gerade schon den Leuchtturm erwähnt, dass nun ausgerechnet Deutschland eine Führungsrolle zugunsten der weltweiten Open-Source-Bewegung einnimmt und damit dann so etwas wie eine europäische Software-Renaissance ermöglicht. Welche Chance geben Sie dieser Open-Source-Variante eines deutschen Traums?
Also ich denke, dass das einer der wichtigsten Träume sein kann, die wir im Moment auch unterstützen müssen und wo wir auch durchaus reelle Chance haben, dass gerade Deutschland hier eine entscheidende Rolle einnehmen könnte. Weil letztlich ist ja die Diskussion, die wir jetzt führen über Open Source, über bestimmte Formen von Softwarepatenten, ist absolut gleichzusetzen mit der jahrhundertealten Diskussion um Meinungsfreiheit. Also das, worauf die Amerikaner so lange Zeit mit Recht stolz waren, dieses First Amendment, wo eben die Freiheit der Rede und die Meinungsfreiheit festgelegt ist, die ist ja ziemlich stark unter Druck. Und in der aktuellen Entwicklung, die von Amerika ausgeht, wird dieses Bekenntnis zum First Amendment eigentlich immer mehr eine Farce. Und umso wichtiger wird es jetzt auch, dass eine kulturell und gesellschaftlich sehr fortgeschrittene und aufgeklärte Nation wie Deutschland hier die Verantwortung auch sieht und übernimmt, nämlich nicht nur für sich selbst, sondern letztlich auch für einen internationalen oder zumindest europaweiten Zusammenhang.
Herr Stocker, ein wichtiges Thema bei Ihrem Festival sind ja auch Computerspiele. Eine Branche, die in vielen Ländern der Welt inzwischen höhere Umsätze erwirtschaftet als die Filmindustrie. Die meisten Computerspiele kommen bisher ja noch aus den USA und aus Asien. Und was es bisher kaum gibt, sind Spiele mit einer europäischen Ästhetik und Stories, die aus dem europäischen Kulturkreis stammen. Wie könnte Deutschland diese Nische erfolgreich besetzen?
Die Computerspieleindustrie ist sehr stark vergleichbar mit der Filmindustrie. Und in ähnlicher Weise, in der vor allem in der Nachkriegszeit Hollywood ja letztlich ein wichtiges Instrument, ja eben dieses Kulturimperialismus von Amerika auch wurde, genauso wichtig ist da die Gegenbewegung dazu. Und im Kinobereich, im Filmbereich hat das ganz gut funktioniert, dass hier europäische Alternativen aufgebaut wurden, die zwar nie diese globale Dimension und auch nie diese kommerzielle Dimension erhalten haben, die aber einen wesentlichen Beitrag zur Identitätsstiftung, zur weiteren auch Pflege gewissermaßen einer europäisch-kulturellen Identität geliefert haben. Eine ähnliche Bewegung muss auch im Bereich der Computerspiele passieren.
Und was könnte Deutschland für diesen Traum tun?
Also ich denke, es braucht vor allem einmal eine Szene von jungen, kreativen Leuten, die ihre Chance darin sehen, so etwas in Europa, in Deutschland zu machen. Der Traum, den die meisten guten Computergrafiker, Animateure, Interaktionsdesigner haben, ist noch immer einmal nach Amerika zu Pixar, zu Digital Domain oder zu EA oder zu irgendwelchen großen Konzernen zu gehen, weil man glaubt, dass man dort wirklich kreativ sein kann. Da sind wir wieder bei diesem Ursprungsthema auch. Wenn es uns gelingt, hier in Europa, in Deutschland, den jungen Leuten auch eine Chance zu geben, dass sie mit kreativen Produkten auch arbeiten können, dass man damit auch zumindest in einem bescheidenen Maß auch Business machen kann, dann ist schon sehr viel gewonnen. Natürlich braucht das Kapital, aber ich denke, gerade wieder Deutschland, also das wirtschaftliche Potenzial der Medienindustrie in Deutschland ist enorm hoch. Ich meine, man denke an eine Stadt wie München, eine Konzentration der Medienkonzerne, wo, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Euro erwirtschaftet werden und umgesetzt werden. Eine Stadt wie München könnte sich, oder auch Köln, könnte sich perfekt dieses Zukunftsimage aneignen und sagen, okay, wir bauen ganz bewusst eine neue Industrie der Computerspiele auf. Hier müsste man einfach einmal einen radikalen Einschnitt machen und sagen, okay, wir wollen das ganz bewusst mit einem Plan von in 10 Jahren soll hier ein bestimmtes Volumen an Produktion passieren. In 10 Jahren soll eine bestimmte Anzahl an jungen, innovativen Firmen hier sein, die Computerspiele entwickeln. Das könnte durchaus auch ein Exportschlager werden und es würde auf jeden Fall dazu führen, dass hier in Europa und dann eben speziell in Deutschland eine Szene entsteht, die das leisten kann, was in Asien, wenn man Japan hernimmt, da ist wirklich eine ganz, ganz eigenständige Kultur der Computerspiele entstanden, die mittlerweile auch von den USA übernommen wird und damit nicht nur ein kommerzieller, sondern auch ein kultureller Exportschlager geworden ist. Und noch einmal, mit dem Geld, mit dem Wirtschaftspotenzial, das Deutschland im Mediensektor hat, ist das keine wirkliche Ausrede, dass man sagt, es fehlt an Geld. Es fehlt an der Visionskraft, es fehlt am Mut jener Wirtschaftskapitäne, die zurzeit die Medienindustrie leiten, die alle sich die Finger verbrannt haben im relativ, man muss fast sagen, schwachsinnigen Deals, als die ganze New Economy erfunden wurde. Und jetzt ist halt leider wieder so eine Garde und ein Denken am Werk, das eher sehr zurückhaltend, sehr konservativ hier vorgeht. Und da ist leider sehr viel Porzellan zerbrochen worden, dass uns es jetzt sehr schwer macht, die notwendige Energie und Begeisterung für solche neuen Entwicklungen aufzubringen.
Herr Stocker, eines wird ja immer deutlicher, nämlich dass das Internet und Computerspiele einen immer stärkeren Einfluss auf die deutsche Sprache ausüben und wahrscheinlich täglich neue Anglizismen importieren. Wie wichtig ist für Sie da der Traum, die heutige deutsche Sprache zu erhalten?
Also ich denke, der Erhalt der deutschen Sprache hat eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Aber ich denke, man muss genauso davon ausgehen und im Kopf haben, dass Sprache immer eine Materie im Prozess ist, die sich über Jahrtausende und Jahrhunderte ständig gewechselt hat. Und das, worauf wir jetzt stolz sind als die deutsche Sprache, ist das Ergebnis eines, man könnte es jetzt ganz brutal sagen, so quasi eines sprachlichen Genozids, der in allen deutschsprachigen Gegenden stattgefunden hat. Es gibt ein riesiges Problem weltweit, dass täglich irgendwelche Sprachen gewissermaßen aussterben. Die deutsche Sprache ist aus dem gleichen Prozess, rausgekommen. Das heißt, die Normierung, die wir jetzt als verteidigungswürdigen Standard sehen, ist ja selbst das Ergebnis einer Assimilierung. Und wir müssen letztlich auch uns bewusst werden, wenn wir eine Internationalisierung, eine Globalisierung von Gesellschaft und Kultur wollen. Und ich denke, die ist unausweichlich notwendig, um die wirklich großen Probleme dieser Welt lösen zu können. Also all das, was Klimawandel, die ganzen wirklich globalen Probleme, sind nur zu lösen, wenn wir zu einer Kultur auch der Gemeinsamkeit finden. Bei allem Respekt vor kultureller Diversität und Identität. Wir müssen parallel dazu eine Kultur der globalen Gemeinsamkeit aufbauen und die wird zwangsläufig dazu führen, dass Sprachen assimiliert und verändert werden. Und am stärksten merkt man das ja ohne dies am Englisch. Also das Englisch, das wir als Weltsprache kennen, ist ja von dem Englisch, das in den Schulen gelehrt wird, das in den Büchern als das richtige Englisch drinnen steht, enorm weit entfernt. Also die Anzahl von Menschen, die richtiges Englisch sprechen, sind global wahrscheinlich eine Minderheit. Ich denke, es ist nicht notwendig, dass das alles ausschließlich auf Englisch, auf eine Sprache reduziert wird. Aber wir werden letztlich dabei landen, dass es vielleicht 2, 3, 4 Sprachen oder sowas geben wird, die man sprechen muss, um letztlich irgendwann einmal mit der ganzen Welt kommunizieren zu können, sich austauschen zu können. Es würde mich freuen, wenn Deutsch darunter ist. Es wird aber nur darunter sein, wenn es der deutschsprachigen Kultur gelingt, hier auch eine bestimmte Offenheit und Flexibilität einzuführen und es halt auch zuzulassen, dass die Sprache verändert wird.
Herr Stocker, haben Sie herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, uns einige Ihrer Träume zu erzählen.
Gerne, es hat mich sehr gefreut.